Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Hallo, mein Name ist Heinz Dehaun. Ich gehöre zu einer lockeren Gruppe Bergisch Gladbacher Kulturschaffender, die insofern Leidtragende des Coronavirus sind, als dass sie mit ihren Konzerten, Theateraufführungen und Lesungen derzeit nicht mehr in die Säle der Stadt dürfen. Sie sind ebenfalls Leidtragende der Krise, da sie uns dort nicht mehr besuchen können. Bevor Ihnen aber in Ihrer häuslichen kulturellen Abgeschiedenheit die Decke auf den Kopf fällt und bevor unser kreatives Potenzial verpufft, haben wir uns verabredet, Ihnen über andere Kanäle Kultur zu bieten. Unter dem Obertitel »Wir lesen vor, Worte verbinden« können Sie an dieser Stelle im Bürgerportal auf absehbare Zeit jede Woche einen neuen Beitrag einer Vorlesung erleben, Littera View. Parallel können Sie sich am Literafon live vorlesen lassen und sich außerdem der WhatsApp-Gruppe Literatürchen mit UE anschließen und Sie bekommen jeden Tag einen neuen literarischen Leckerbissen zugeschickt. Alle weitergehenden Informationen entnehmen Sie bitte dem Bürgerportal und dem Veranstaltungskalender der lokalen Seiten von Stadtanzeiger und Bergischer Landeszeitung. Ich darf hier und heute die Reihe beginnen mit der Lesung eines Auszugs aus dem fulminanten Werk von Jürgen Lodemann, Der Mord, das wahre Volksbuch von den Deutschen. Es geht in der Passage, die ich vorlesen werde, auch um eine gewaltige Bedrohung, der man nur mit fast übermenschlichen Kräften beikommen kann. Ich habe mir erlaubt, und ich hoffe, Jürgen Lodemann wird es mir verzeihen, dass ich hier und da ein wenig Lokalkolorit mit hineingebracht habe. Aber hören Sie selbst. In Geladebach wie in Colonia hörte ich von Schmiedegesellen wie von Schiffsleuten und Händlern, der Boden längs des Rheins habe gezittert. Die Berge, die Felder, der Waldgrund, sie hätten unter den Hammerschlägen des jungen Schmieds vom Niederrhein her so gebebt, dass die Unruhe den Rhein hinaufdrang bis dorthin, wo der Strom bei einem Vulkanberg in die Ebene hinausfließt. Auf diesem Felsen, knapp oberhalb Bonna, dort lagerte seit eh und je das älteste der Raubtiere. Da hockte es auf altem Glutgestein, der Urwurm, das Feuervieh, das Besitz trachten die Drachenkraft, der Nitgier. Der Nitgier besetzte am Rhein den günstigsten Platz. Er hauste dort, wo, bevor der Strom in die Ebene hinausfließt, unsere Gebirge sich zum letzten Mal zusammenschließen wie eine fränkische und eine sächsische Arschbacke. Dort raffte er und hortete alles, gefräßig und geschäftig und unersättlich. Keiner, wenn er den Rhein hinab wollte oder hinauf, kam ungeschoren davon. Jedenfalls nicht, ohne Tribut gezahlt zu haben, mit Steuern, mit Zins oder mit seinem Leben. Der Lindwurm auf dem Rheinfelsen jedenfalls, der hatte unsagbaren Reichtum gehortet, das Rheingold. Als nun von tief unten her der Rumor dröhnte, das Rütteln und Fauchen von der Arbeit und als von der ungewohnten Härte der Schläge die Felsen auch bei Bonna zu zittern begannen, da witterte Nitgier Gefahr. Nitgier argwöhnte zunächst, da nähere sich ein Vetter, um ihm die Beute streitig zu machen und den guten Platz. Sobald aber so ein Habsüchtiger auch nur von fern den Klang hört von Leben, argwöhnt er den Tod und gerät in Sorgen, die so unstillbar sind, dass er sich lieber selbst umbringt, als mit anderen das zu teilen, was er giftschwitzend besitzt. Einer wie Nitgier nimmt nicht nur anderen das Leben, auch sich selbst. Er grämt sich zu Tode, sagen die Leute. Wie jedes schatzsammelnde Ungetüm listig zu sein meint, so wollte auch der Wächter von Bonner schlau sein und dem Feind zuvorkommen, kroch nicht etwa wutschnaubend direkt zum Fluss, einfach hinab ins Nebelland, sondern schlängelte sich grämlich hinten herum, hinterlistig, keuchend wie ein Feuerofen unterm Sturmwind. Auf Umwegen schlich sich die dickfällige Made und näherte sich so, giftsprühend, Wälder sengend, Gas speiend, dem Rheintal. Dort war der Nibelunge mit Feuereifer bei der Arbeit und gerade dabei, sich zu seiner Brünne stählerne Schienen zu bauen, Stahlkanten, mit denen Arme und Beine zu schützen wären. Gleichwohl war er jedoch genügend aufmerksam, um rechtzeitig zu spüren, wie der Boden unter ihm nicht mehr nur von den eigenen Hieben bebte, sondern wie Hütte und Grund auch dann noch zitterten, wenn er selber nicht hämmerte. Da bemerkte er Schwingungen, die sich gegen die Seinen richteten. Und hat, so ungestüm er geworden sein mochte, auch wahrgenommen, wie er rings um ihn her Wärme verspürte, wie der Nebel schneller trieb und faulige und stickige und schweflige Dünste über Fluss und Wälder wehten und nach ein Rauschen in der Luft war und ein Grollen und Donnern. Als er mit den anderen Gesellen darüber reden wollte, da waren die fort. Die hatten sich verkrochen, in Berglüften, in den Kohlengängen. Plötzlich schien der Ort verlassen. Auch Alberich, der Metallzauberer, war nirgends zu sehen. Der Niederländer schaute über den Fluss zu den flachen Hängen auf der Mittagsseite, erkannte aber in den Dämpfen überm südlichen Land nichts, spürte nur, dass von dort Ungewöhnliches näher kam, ein Schad- und Gierberg rückte da heran, ein lebender Leichnam. Der tarnte sich unter Dünsten, duckte sich hinter brennenden Böschungen. Der Schmied sah sich um, wollte eine Stelle finden, von der aus die Ufer besser zu überblicken waren. Im Rhein schwankte das Wasser, als würde der Fluss geschüttelt. Wellen schlugen gegeneinander, sprangen aneinander hoch, als tanzten und sprengen dort Wasserfrauen. Ja, der Rhein rührte sich um. Die Wasser zischten, gurgelten, schossen empor zu Säulen und Wänden, die übers Ufer stürzten. Da war zu sehen, wie sich die hohen Buchenkronen bogen, wie der Wald sich bäumte und die Blätter davon stoben, mitten im Sommer. Zweige rissen hinterher, Wasser stob in Fetzen. Da sprang der Niederländer zurück, panzerte sich ein und trat so gewappnet hervor und hielt in seiner Hand den Balmung. Da schob sich was durch die Schwaden, kam vom Süden was zum Fluss hinunter. Das war kein Wolf, kein Bär und auch kein Auerochse. Da zog und pfiff was anderes heran, so ungeheuer, wie der Xantener noch kein Biest je zu jagen gehabt hatte. Wo andere Wesen Knochen haben, klirrten eiserne Räder, schien Gestänge zu quietschen, Gewichte und Fallen krachten in dem Scheusal und schlugen und qualmten und stanken vorwärts. »Ich weiß, wer da kommt«, rief der Königssohn, »da schlurft Herr Nitgier. Yggdrasil frisst er kahl, die Weltenesche den Lebensbaum. Die Erdenwälder will er sich krallen, will nun auch mich tot stinken, Schlingfetzen. In diesem erstickenden Stürmen, in diesem niederdrückenden Schütteln, Rasseln, Quietschen und Fauchen, bemerkte der Xantener plötzlich neben sich den Zwerg. Gepiepse hörte er, hörte den Alberich zwitschernd kichern und rufen, »Nicht Nitgiers Ende käme nun! Nein, jetzt würde der Sigurd Bengel gefressen! Ah, dort nahe sich einer, der dem eingebildeten Kraftschwingel zeige, wer in Wahrheit der Mächtigste sei im Rheinland!« Dem Gekeif sprang er nach, haschte und griff in die Richtung, aus der gehöhnt wurde. Doch der Erlkönig, der Mistkäfer, surrte und gackerte nur umso schändlicher. Mal hörte der Xantner ihn hinter sich, mal vor sich, aber dann hatte er ihn erwischt. Am Aufjaulen merkte er's. Den Gnom quetschte er mit Wonne und hätte ihn zerdrückt. Wäre da nicht Alberichs kreischendes Gejammer gewesen. Der Flöz-Troll zeterte, bettelte, winselte und versprach schließlich, ja, wenn der Nibelunge ihn freiließe, dann würde er ihm die Bischofskappe schenken, die unsichtbar macht. »Gib mir Freiheit«, keifte der Giftzwerg. »Nichts da. Mit dem Kappenbetrug legt mich keiner mehr rein. Erst hängst du, Halunke, selber mir diese Kapuze über den Kopf, bis nicht ich zu sehen bin, sondern du. Erst dann lasse ich dich frei.« Da heulte der Alp, fand seine Absicht durchschaut. Gleich drauf jaulte er ein zweites Mal, weil der Niederländer ihn gewrungen hatte wie ein Stück Wäsche. Da wurde in den niederländischen Schmiedefäusten der Kobold sichtbar. Der war nur aus Erlenwurzeln, zappelte und rührte in den cheruskischen Pranken wie rostiges Eisen im Schraubstock, wurde nun hochgehoben, so dass er seinem Lehrling die Tarnkappe aufsetzen konnte. Und der Lehrling sah, wie sein Meister plötzlich in der Luft schwebte. Über Siegfrieds Nase zuckte Herr Alberich und strampelte und zeterte und schrie in den drehenden Dämpfen, nun solle der Niederländer ihn gefälligst freilassen, sonst würde Nidgier auch Alberich, den König des Nachtgeisterreichs, betäuben und verglühen. Sieglinds Sohn, von nun an unsichtbar, warf den Zwerg fort, sah noch, wie der sich auf dem rauchenden Waldboden aufrappelte und unter Verwünschungen davonsprang. Auch Alberich, sagt man, soll sich nun in einer Felsspalte verborgen haben. Andere meinen, schon jetzt habe der sich davongemacht, den Berg hinauf zum Drachenfels, der nun unbewacht war. Vor dem Balmunk-Ritter in stinkenden Sturmwirbeln wälzte sich nun vom jenseitigen Ufer her aus gelben und grünbraunen Nebeln das wälderfressende Monstrum heran, klackend und knirschend wie ein riesiger Streit- und Ramm- und Plattwalzwagen mit Ratterketten. Der Nibelunge nun kam ihm entgegen. Mit wenigen kräftigen Zügen wechselte er hinüber zur anderen Uferseite. Dort verschloss er Kettenpanzer und Helm, schwang seinen Balmunk und freute sich, zum ersten Mal ein wahres Abenteuer zu bestehen, sprang auf einen Felsen über dem Fluss und sah, wie der Fluss kochte, sah, wie der schillende Kriecher und Yggdrasilwürger braune und aschgraue Dünste vor sich herstieß, unter denen der Fluss brodelte und die Wasser nun wie Flammen aufsprangen und dampften und zischten. Vom anderen Ufer schwankte da wahrlich ein Berg heran, der Gierberg, ein Schadfeuer, das alles Leben unter sich tötet und am Ende selbst die Erde in Asche verwandelt. Der in der Tarnkappe, der musste sich auf seinem Felsenplatz festhalten. So stark schüttelte nun der Grund, wehte Gestank, Atemluft wurde knapp. Feuer, das wusste der Königssohn, sagt niemals, nun ist's genug, es will alles und jeden. Er wich zurück, lief den Hang zum Wald hinauf, bis zur Burg, auf deren breiten Mauern er frischere Luft zu finden hoffte, festeren Halt. Von dort sah er, wie der Koloss nun nachgerade das Flusstal füllte, breit und fett hierhin schlappte, dorthin patschte und mit riesigem Hintern Alberichs Eisenhütte wegschob. Mitten im Krachen und Trümmerpoltern hörte der Getarnte plötzlich eine Stimme, eine weibliche Stimme dicht neben sich. Die klang zärtlich, raunzte ihm was zu, im alten Deutsch, die erinnerte ihn daran, dass seine Mutter ihm geraten hatte, listig zu sein, gerieben, den offenen Kampf zu meiden. Stattdessen müsse er den Mächtigen reizen, den Nitgier täuschen und schwächen und zu Tode foppen, den Giergeier. Ehe er neben sich und über sich jemanden erblicken oder ergreifen konnte, rollte vor seine Füße ein Brocken, ein Bruchstück aus den Wänden der Burg, von gutem Amboßgewicht. Da begriff er, was die Stimme meinte, da packte er das Steinpaket, stieg auf die vorderste Mauer, stieß dem Klotz weit hinab und traf das Ungeheuer mitten auf den Leib, so daß der Gramberg aus tiefer Leibeshöhlte röhren mußte und wummern. Ja, der tobte und tollte von nun nur um so wütender herum, warf den Rachen auf und spuckte grünroten Feuerschlamm, schwarze Schlammschwaden erbrachen den Rheinbeherrscher. Als der Nibelunge in Nitgiers offenen Rachen sah, in diesen strotzenden Schleimbrodel, da klaubte er sich aus der Burgmauer einen zweiten Brocken, schleuderte auch den und traf das Scheusal, diesmal mitten in den Schlund. Nun krümmte sich die Weltenraubratte, heulte grässlich, wälzte sich durch den Fluss, dass der Fluss verzischte und dampfte. Das mochte dem Untier schon wieder gefallen, den Felsbrocken rülpste es heraus, zu Lava geschmolzen. Nitgir suhte sich, furzte Qualm, spie, schnaubte und pfiff und schepperte, nun aus seinem gelbbraunen Gewölk heraus, unter der Deckung der eigenen Gasschleier abermals den Steilhang hoch, kroch und schob sich dorthin, von wo die Brocken geschleudert wurden, meinte wohl, im Schutz der eigenen Lähmdünste vollends vorwärts kriechen zu können, bis dorthin, von wo nun auch unerhörte Schreie gelten, seltsame Laute, die nun geschrien wurden, natürlich Watz, also Stinktier, aber auch Feigling, hierauf, Jera, hier bin ich, du Molch! Nun zeig, was du kannst, Matschmemme! Nur donnernd Dampf lassen? Mist und Christkröte, Kriechvieh, Schrapphals, Schlappschwanz! Das rasselnde, das schuppengepanzerte Ungetüm, das schüttelte nun sein turmhohes Krötenhaupt, spie Feuer und Eiter und Ätzgas, schlug seine Löwentatzen vor sich herum, peitschte und hieb sich durch seine eigenen Stinkschwaden immer näher an den Niederländer heran, wühlte und prügelte sich aufwärts, haute Felsen herunter, brach Bergbrocken weg, wie wir höchstens Sachsenzelte, knickte Stechpalmen, Buchen und Eschen, wie unser einer Grashalme, wirbelte Baumstämme, warf grauenhafte Flammen auf und unterm Beben und in der Hitze verwandelte und verkroch sich der Fluss in brüllende Geysire, ja, der Tumult ließ den brühheißen Fluss rückwärts strömen. Nie zuvor war da so viel Heulen, Rumpeln und Krawall. Der Nibelunge sah zu, dass er rechtzeitig auf Bergsporne sprang, die nicht zertrümmert wurden. Diese sicheren Stellen, die zeigte und riet ihm die Stimme der Unsichtbaren. Kaum hatte er sich auf eine der Höhen gerettet, spornte die Stimme ihn wieder an. Der Kraftkerl sorgte mit neuen Fölzwürfen und Hohngeschrei, mit Beschmeißen und Schmähen, dass sich das kapitale Vieh austobte. Schwächte so und reizte immer von Neuem den Mächtigsten im Rheinland und sorgte für Aufruhr. Das trieb er so lange, bis die Kräfte des Gastes am Ende schienen, bis er wie ein ausgepumpter Stier überm Hügel lag, schwer japsend, als sei ihm die Brunst vergangen. Dann erst, obwohl es den Königssohn schwindelte von Dünsten und Säuernis, sprang er befeuert vor, lief er bis dicht vor den Koloss und hieb ihm mit seinem diamanten, harten, doppelschneidigen Balmung einen der beiden vorderen Greifer weg. Vom Aufbrüllen des Wurms erschraken die Sklavenhändler in Bonna wie in Colonia, flohen Bauern und Vieh bis ins fernste Sauerland, hinters Rothaargebirge. Quirumpil, höhnte der Xantner, nun zeig sie her, deine Saftpratzen. Da war aber auch schon wieder die weibliche Stimme neben ihm, die lachte und schrie lauter aus anderen Sprachen. Blindwurm, Zinsturm, Fatzke, Watzke, Tatzke und noch Fremdartigeres, auch Tronje, das war die Stimme einer Nymphe, war eben jene, deren Stimme dem Xantener geraten hatte, gerieben zu sein. Das war die Schwester der Hellinga, die andere Tochter des Erlkönigs, eine Hagen- oder Heckenfrau, die man auch Hagedisse nennt oder Hexe, was nichts anderes heißt als Heckenspringerin, weil sie über alle Grenzen hinweg kann und über alle Mauern fliegen. Ihr Name Baldinei kommt ebenfalls vom Balsam, bedeutet Heilkräftige in der Aue. Baldinei beflügelte den Jüngling jedoch, als er auf der Eisenburg all diese Schreie und Gärklänge hörte. Und den freute sie, der wiederholte sie, der lachte und sprang in der Tarnkappe vor, wie beflügelt, und hackte dem Nidgier nun auch die andere Vordertatze ab, dem Rasselriesen, dem Yggdrasilfresser. Da warf der Giftlurch sich im Wutgeschrei hoch, reckte triefende Stümpfe, fiel zurück und spuckte und erbrach sich, und wo die erbrochene Schmelze auf Felsen traf, da zerflossen die zu Lavabrei und zu Kohlenglut. Der Cherusker, in den Ätzdämpfen halb von Sinnen, sprang dann an dem gepanzerten Untier seitwärts hinab, duckte sich hinter den triefenden Pratzen in einen Graben, drang tief in den Hang und gelangte so unter den Bauch des Ungeheuers. Von dort, von ganz unten, konnte der Niederländer ihn endlich hineinstoßen in den Gierberg, seinen Balmung. Das tat er mit Lust. Tief stieß er das Schwert hinein, und da das Herz getroffen war, schoss mit dem zurückgezogenen Stahl ein Schwall öligen Schmiers hervor. Hohles, langes Heulen erfüllte Nebelland. Zucken schüttelte den Giftleib, ein rülpsender Krampf. Eine Weile sah es aus, als stehe der Nidgier fest über dem Abgrund. So im Aufbäumen ging der kaputt, der Mächtigste. Hintüber kippte er, rauchend und donnernd, den Steilhang hinab. Mitten hinein ins Rheinwasser platschte der Kadaver und blieb dort liegen, Bauch oben und quer über den Fluss, so lag er da. Der Fluss wollte nun wieder abwärts strömen, staute sich aber an dem Leichnam. In der Mischung aus Blutsaft und Wasser bildeten sich Strudel, die schillerten grün und violett, kreiselten und lurten und raunten. Der Xantener, das Schwert noch in der Faust, schaute auf den neuen Stausee, sah wie verzaubert hinab, schleuderte den Balmung zur Seite, schrie »Sieg!« riss sich die Nebelkappe vom Kopf, auch die verschmierte Brünne, den Helm, das ganze triefende Kettenhemd. Alles warf er sich vom Leib und sprang so umher und tanzte nackt, stieß die Arme hoch, schreiend vor Glück. Unterdessen kehrte der alte Wind aus der Abendrichtung zurück, wälzte die Schwaden herum, trieb die Stickluft fort, wurde Sonne wieder sichtbar und schien den Königssohn auf die blanke Haut. In diesen Augenblicken, in denen er tanzte, als er begriff, dass Nidgier besiegt war, da schaute er durch die Berge hindurch. Da sah er sich bis zu den Juwelen, Flözen, hinab bis zu den Erzen. Da verstand er den Gesang der Vögel. Erkannte er, was die Bäume raunten, und hörte und durchschaute den schlagenden Gang der Felsen. In diesen Augenblicken, als er tanzte, da hat er auch zum ersten Mal die Kraft gesehen, die ihm geholfen hatte, die Elfe Baldinei. Sieglinds Sohn nahm nach dem Toben und Tanzen in der Sonne aus freien Stücken ein Bad und sei so, ohne davon zu wissen, selber hornig geworden. Hornhäutig wie der Drachenrücken, unverletzbar, freilich an einer anderen einzigen Stelle nicht, dort nicht, wo auf seinen Rücken beim Bad im Drachenblut ein Lindenblatt fiel. So jedenfalls hörte ich's in Colonia und Geladebach und in anderen frommen Städten. Bleiben Sie gesund.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch-Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.